So, wir hatten in der letzten Woche uns eingehend, aber nicht abschließend, mit dem Thema der Common Sub-Expression Elimination und der dazu erforderlichen Analyse beschäftigt. Wir schauen uns das hier nochmal kurz an und schließen das dann ab. Also, also was wir getan haben, ist ein solches Programm einer Analyse zu unterwerfen. Die Analyse berechnet für die Blöcke, ja, wir haben hier die Auffassung vertreten, dass wir nicht ein großes Gleichungssystem aufstellen, sondern ein kleineres, indem wir Blöcke betrachten. Wir können auf den Unterschied gleich noch etwas genauer eingehen. Und für diese Blöcke die jeweiligen Eingangsinformationen berechnen. Die Eingangsinformationen wurden dargestellt durch Vektoren, Bitvektoren über 0 und 1, wobei ein Bitvektor an der Stelle, ein Bit an der Stelle i dann Auskunft gibt über die Verfügbarkeit des Ausdrucks i. Wir hatten die Ausdrücke, die Kandidaten, die hier auftreten, vielleicht mehrfach, also hier die Summe, das Produkt, dieses Produkt und noch was, wir hatten, ich weiß nicht wie viel, 7 glaube ich, 7 solche Ausdrücke, die hier auftreten, ja, auch natürlich in bedingten Verzweigungen, obwohl die hier nicht mehrfach auftreten, aber in der Analyse sieht man das ja zunächst mal nicht bei großen Programmen, also sieht man alle Ausdrücke, das waren 7 Stück, also hat man Bitvektoren der Länge 7 und über diesen haben wir dann Berechnungen durchgeführt. Wie das erfolgt, das wissen Sie, haben Sie schon bei Straightline kennengelernt. Wenn ein Ausdruck berechnet wird, wird das entsprechende Bit auf 0 gesetzt. 0 heißt verfügbar, 1 heißt nicht verfügbar. Und wenn eine Variable hier einen neuen Wert bekommt, dann kippt in allen Ausdrücken, wo diese Variable, kippt das Bit der Ausdrücke, in denen die Variable auftritt, dann auf 1 zurück. Denn hier wird ein neuer Wert berechnet, sodass dann alle Sets, wie gesagt, auf 1 geht. Das ist die Idee, die wir beim Straightline-Code schon verfolgt haben. Und mit dieser Idee kann man diesen einzelnen Anweisungen, Transformationen auf diesem vollständigen Verband der Bitvektoren dann angeben. Die Bitvektoren bilden auf triviale Weise einen vollständigen Verband, wenn man die Ordnung hat 0, kleiner 1, komponentenweise und somit dann auf dem kartesischen Produkt. Man hat ja dann Bit hoch 7, Bit ist idealer vollständiger Verband, Bit hoch 7 auch, wegen des kartesischen Produktes, dann werden die Ketten natürlich etwas länger, weil so einzelne Bits umkippen können, man hat dann so Ketten der Länge 7, aber es ist immer noch Ascending Chain Condition, klar, weil der Verband endlich ist und damit ein geeigneter Kandidat zur Durchführung der Datenflussanalyse. So viel nochmal zum Verband. Dann haben wir, müssen wir, wenn wir diesen Graphen nehmen, den Basisblockgraphen, natürlich den einzelnen Blöcken Transformationen zuordnen, die diese Bitvektoren jetzt verändern, gemäß dessen, was in einem solchen Block passiert. Und dabei greifen wir zurück auf die Kenntnis der Transformationen der einzelnen Anweisungen, die wir schon definiert hatten bei der ersten Straightline-Code. Ja, diese Sätzen von 0 und noch 1, dann zieht man das hier durch, man bildet diese Komposition und kriegt damit die Transformation Phi Index 2. Phi Index 2 beschreibt also den Effekt, den die Durchführung dieses Programms hat, auf die Verfügbarkeit der Ausdrücke, die zu Beginn dieses Programms vorliegt. Na, da muss man eben ausrechnen, gut, hier wird was auf 0 gesetzt, dann werden hier Dinge wieder auf 1 gesetzt, hier wird was auf 0 gesetzt, da auf 1. Das muss man hintereinander ausrechnen und bekommt dann eine Transformation Phi 2. Das gleiche macht man mit den übrigen Blöcken und erhält auf diese Weise die Transformationen dieser einzelnen Blöcke und kann dann sehr leicht nachweisen, dass diese Transformation in der Tat monoton ist. Ist fast alles monoton, aber ich kann das hier nur nochmal verifizieren, aber das ist sehr einfach zu sehen. Und hat durch diese Konstruktion dann eine abstrakte Interpretation gewonnen. Sie besteht eben aus diesem vollständigen Verband der Bitvektoren und diesen Transformationen, die es dann gestatten, auf diesem Verband zu rechnen. Okay, dann stellt man ein Gleichungssystem. der für die einzelnen Blöcke gültigen Informationen. Hier sehen Sie das, der Anfangsblock, X, also die Anfangsinformation X1, die wird vorgegeben. Das ist der Big Vector aus 1, weil am Anfang noch nichts verfügbar ist. Ja, das ist der Startwert BS. Und dann wird der nächste Block genommen, das ist also diese Information transformiert durch das, was hier passiert. Passiert aber nichts, also ist natürlich X2 plus 1. Bei X3 ist es dann interessant. Bei X3 ist sozusagen der eigentlich interessante Fall. Denn um die Eingangsinformation zu diesem Block zu bestimmen, muss man natürlich jetzt alle Pfade betrachten, die zu diesem Block führen. Und bei der Gleichungslösung braucht man von diesen allen Pfaden nur die Vorgänger zu betrachten. Das ist der Witz bei der Gleichungslösung. Man betrachtet zu einem Knoten jeweils nur die Vorgänger und kriegt damit ein rekursives Gleichungssystem zur Lösung dieser einzelnen an den Blöcken anliegenden Informationsmengen. So, wie haben wir hier die Situation bei Block 3? Der hat genau zwei Vorgängerblöcke. Also es ist klar, nehmen wir mal an, wir würden die Information zu 2 kennen und wir würden die Eingangsinformation zu 6 kennen. Dann würde sich aus diesen beiden Eingangsinformationen zu 2 und zu 6 genau die Linie zu 3 berechnen. Denn, was macht man? Man transformiert natürlich die Eingangsinformation von Block 2 mit Phi 2, also der Transformation. Dann hat man sozusagen die Eingangskomponente dieses Pfades. Das gleiche macht man mit 6. Hier die Eingangsinformation 6, transformiert durch Phi 6 und hat die zweite Eingangskomponente, ist damit fertig. Was muss man dann tun mit diesen beiden Komponenten? Man muss den Join bilden. Und Sie sehen jetzt auch, dass das in dieser Anwendung eine ganz korrekte Modellierung ist. Was bedeutet es jetzt, den Join von zwei Bitvektoren zu nehmen? Das heißt, man bildet den Join komponentenweise. So, jetzt nehmen wir mal die diese Komponente. Auf dem einen Pfad haben wir eine 0, auf dem anderen Pfad haben wir eine 1. Was heißt das? Das heißt, dass der ITER-Ausdruck über den einen Pfad verfügbar ist, auf dem anderen Pfad aber nicht. Also muss natürlich aus 0 und 1, der Join macht daraus die 1, die Information nicht verfügbar folgen. Wir sehen, dass also der Join wirklich korrekt modelliert. Machen wir nochmal. 0 und 0. Join von 0 und 0 ist 0. Also auf beiden Pfaden ist er verfügbar, das repräsentiert genau diese Verbandsoperation. Aber Sie sehen, aus 0 join 1 wird 1, weil 1 größer ist als 0. Das ist der wesentliche Punkt, genauso 1 join 0. Und das macht 1. Nur, es bleibt nur dann die 0, wenn wirklich auf beiden Pfaden die Information vorhanden ist. Und Sie erkennen jetzt auch, warum wir eben Verfügbarkeit mit 0 und nicht mit 1 modelliert haben. Das liegt daran, weil wir einfach die Ordnung 0 kleine 1 verwenden. Und den Join, also in diesem Rahmen, muss man das so dann modellieren mit der 0 und dann passt das genau. Nur, es ergibt sich nur eine 0 bei zwei Pfaden oder mehreren Pfaden, wenn auch in allen Komponenten die 0 erscheint. Und auf die Weise macht man das. Ja, Sie sehen das hier nochmal etwas abstrakter. Also die einzigen beiden Punkte, wo ich mehrere Vorgänger habe, das ist bei diesen Knoten. Und das ist bei diesen Knoten. Da haben wir diese Knoten, haben diese beiden Vorgänger und bei diesen haben wir 6. Das ist genau die Situation, wie Sie hier im Gleichungssystem sehen. Der Eingangsknoten, da passiert nichts, das rutscht direkt nach der X2 durch. Bei X3 haben wir dann einmal V2 von X2, Eingangsinformation des Blocks 2, Join V6, X6, der untere. Dann haben wir X4, das ist V3, das ist da, wo das querläuft, das ist jeweils nur ein Vorgänger. Und hier nochmal X6 ist Phi4, X4, Join Phi5, X5, das ist genau diese Situation hier gewesen. Und ja, wir haben dann das Leibniz-System aufgestellt, ich will das also mal durchführen, diese Phi ist das an Phi angeschrieben. Und um dieses Leibniz-System dann auszurechnen, haben wir die Sache ein bisschen betrachtet. Was kommt hier raus? Hier steht der 1-Vektor, der schiebt sich nach x2 durch, also x2 ist auch der 1-Vektor. Und hier haben wir eigentlich nur eine Gleichung, die ist hier ein bisschen aufgelöst, aber durch Zusammenschieben kriegt man wirklich raus, dass man eigentlich nur eine rekursive Gleichung lösen muss. Das ist diese x3 gleich. Und was ist das hier? Phi2 von x2, gut, ich will die Rechnung nicht mehr anstellen. Es kommt genau das hier raus als eine Gleichung. Die will ich gleich nochmal kurz. kann ich lokalisieren. Das ist natürlich schon jetzt eine geschickte Fixpunktberechnung, die ich mache. Das Thema kommt nochmal. Es gibt da Standardverfahren, wie man solche Gleichungssysteme löst. Hier bei 6 Gleichungen, da können wir das nicht hingucken, noch effektiver gestalten. Aber bei 100 Gleichungen geht das dann nicht mehr. Da braucht man ein Verfahren, wie man solche Gleichungslösungen vom Standardansatz, wo man sozusagen parallel mit dem Bottom-Element in allen Komponenten beginnt, dann iteriert und jeweils, ja, das ist zu aufwendig, das kann man besser machen. Hier können wir es eben auf diese eine Gleichung reduzieren und dann ist die eigentliche Operation, die quasi den Fixpunkt steuert, diese Komposition hier. Das geht also los mit phi 3, dann nimmt man den Join von 4, 5, von 4 und 5, gefolgt von der Transformation phi 6. Das sind also die jeweiligen Blocktransformationen, die wir berechnet haben, die also Bits verändern. Und diese Komposition haben wir ausgerechnet, hier steht sie nochmal. Was tut sie? Sie nimmt also einen Bitvektor der Länge 7 und schreibt überall konstante Werte hin bis auf die dritte Stelle. Die dritte Stelle wird übernommen, ja, B3 bleibt B3, aber in allen anderen Stellen, da ergeben sich bestimmte Verfügbarkeiten oder Nichtverfügbarkeiten von Ausdrücken und das ist hier die Situation. Gut, jetzt wollen wir uns dazu kurz nochmal die... Das ging am Ende etwas schnell vielleicht, hier die Fixpunkt-Iteration durchführen und dann auch nochmal im Beispiel dann betrachten, damit man sieht, dass das, was wir abstrakt entwickelt haben, in der Tat der anschaulichen Situation entspricht.
Entschuldigung?
Bitteschön. Warum? Ach so, ja, gut, ah ja, das ist sie. Partielle Information. Ja, in der Tat ist der Ton ja auch wichtiger als das Bild. Okay, so. Achso, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das eingeschaltet ist. Hat das jemand schon? Wer hat denn das hier hingelegt? Sie oder?
Nee.
Bitte? Gut, ist egal. Also ich will jetzt nur gucken, ob das läuft. Aber hier blinkt das, das ist ein gutes Zeichen. Also hier, ja, das sieht so, sieht aktiv aus. Nehmen wir also mal an, das läuft. Ja. Da können Sie das jetzt alles hören. Ja gut, also, ja, gut, also ich will diese Fixpunkt-Iteration nochmal durchführen. Ich hatte das Gleichungssystem reduziert auf eine Gleichung. Diese Gleichung hat dort die Marke Stern und... oder nicht? Doch. Ja, Sie sehen hier den Stern, also Stern bezeichnet genau die Gleichung x3 gleich, dieser Vektor join, diese Variable transformiert mit dieser Funktion. Und die Funktion steht nochmal drunter. Und da wollen wir jetzt mal sehen, was liefert da jetzt Fixpunkt-Iteration. Fixpunkt-Iteration bedeutet ja, man beginnt mit dem Bottom-Vektor. Das ist natürlich in der Interpretation der beste Wert, den man überhaupt haben kann. Der Bottom-Vektor ist hier der Null-Vektor, das sollte ich sagen. Das kleinste Element in dem Verband ist der Null-Vektor, mit dem beginnt man in der Iteration. Was heißt das? Man beginnt in der Fixpunkt-Iteration mit der Annahme, alle Variablen, alle Ausdrücke seien verfügbar und überprüft diese Hypothese schrittweise. Und dann passiert es, dass Nullen in Einsen umkippen, dass also Annahmen nicht verifiziert werden. Verifikation erfolgt dadurch, dass wir diese Joins bilden, indem man mehrere Pfade betrachtet und bei diesen Joins kippen dann Dinge um von 0 in 1. Und das will ich Ihnen mal kurz vorführen. Also die Fixpunkt-Iteration, Iteration für dieses vereinfachte Gleichungssystem Stern beginnt mit bestem Wert, dem Bottom-Wert, der in diesem Verband eben die Form hat 0 bis 0, also 7, 0, Element von Bit hoch 7. Gut, und die
dem Gleichungssystem Stern kann ich natürlich die Einsetzungstransformation zuordnen, die will ich nicht explizit nochmal anschreiben. Also dieses T Stern ist eine Abbildung auf diesem Raum, auf diesem Bereich, dem abstrakten Bereich, und sieht so aus, dass wenn ich einen Vektor habe, dann setze ich den auf der rechten Seite ein, genau an dieser Stelle, wo das x3 steht, setze das Argument ein und rechne den neuen Wert durch diese gesamte rechte Seite aus. Das ist genau die Fixpunktiteration. Man nimmt die rechten Seiten. Die rechten Seiten repräsentieren immer eine Funktion. Das sind ja Ausdrücke mit Löchern, mit Variablen, in denen Sie etwas einsetzen können. Die Fixpunktiteration sieht dann so aus. Man beginnt mit dem Bottom-Vektor, rechnet etwas aus, das setzt man wieder ein, rechnet aus, setzt man wieder ein und so weiter. In diesem Fall ist sozusagen nach einem Schritt schon Schluss. Aber in Wirklichkeit kann das natürlich mehrere Schritte haben. Es würde hier auch mehrere Schritte haben, wenn wir den Single-Instruction-Graphen nehmen. Das werde ich Ihnen gleich noch genauer erläutern. Aber hier haben wir zunächst mal eine sehr einfache Situation. Wir beginnen also mit diesem Nullvektor, setzen ihn ein. Was kommt dann raus? Nun, wir nehmen einfach die rechte Seite. Die hat diese Form 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Da muss ich den Join bilden. Ja, und jetzt muss ich den Bottom-Vektor einsetzen an der Stelle. Und hier steht ja die Funktion. Das heißt, hier bei den B1 bis B7 muss ich den Nullvektor einsetzen und gucken, was rauskommt. Und Sie sehen natürlich, das Ergebnis steht da. B3 ist natürlich 0, also erscheint hier 0, sodass wir den Wert haben 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. So, und damit sehen Sie, das sind natürlich hier gewisse, hier heißt es, die ersten drei Ausdrücke sind verfügbar, hier ist es die erste, der dritte und die letzten beiden. Und wenn ich dann den Join bilde, dann gehen natürlich Verfügbarkeiten verloren und es bleibt nur noch übrig die Verfügbarkeit, ja, wo an beiden Stellen Nullen stehen, das ist nur hier. Ja, an allen anderen Stellen haben wir irgendwo eine 1, also bleibt im Ergebnis hier überall die 1 stehen. Das ist der erste Schritt. Gut, dann machen wir nochmal einen Schritt mit dieser Transformation. Das wäre also dann t Quadrat von diesem Wert, noch t von diesem Wert ist der, also müssen wir den jetzt einsetzen. Das ist wieder natürlich dieser erste Vektor. 0, 3, 0, 4, 1, Join. Und jetzt muss ich gucken, was ergibt sich, wenn ich diesen zweiten Wert. Nun, Sie sehen schon, dadurch, dass die Transformation fast überall konstant ist, ändert sich ja nur an der einen Komponente etwas. Und da ändert sich hier schon gar nichts mehr, weil in dieser Betroffenen, es war B3, und in der Komponente B3, da bleibt hier die 0. Und also sieht man eigentlich schon, dass hier nichts Neues passiert. Aber machen wir es nochmal formal. Wir müssen jetzt an der Stelle x3 dieses neue Ergebnis einsetzen und schauen, was rauskommt. Das ist hier die Vorschrift, wie mit x3 zu verfahren ist. Sie müssen also hier einsetzen. Okay, das heißt, bei b3 muss man jetzt den neuen Wert einsetzen. Der Rest bleibt ohnehin erhalten. Der neue Wert ist aber auch wieder die 0, sodass hier das Gleiche dann steht. Also 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0, und das ist natürlich das gleiche wie eben, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, also ist der Fixpunkt erreicht, das heißt, der Fixpunkt dieser Transformation bezüglich einer Gleichung, das ist genau dieser Vektor hier. Ja, damit sind wir fertig. Wir können das Ergebnis nochmal zusammenstellen und es dann in dem Beispiel uns nochmal anschauen, was es bedeutet. Also das Ergebnis ergibt sich jetzt als Available Expression an der ersten Stelle. Das ist der 1-Vektor, da ist nichts verfügbar. Ebenso für den zweiten Block, das ist der eigentliche erste, da ist nichts verfügbar. Und dann kommt das ist AE2, dann für den dritten Block, da ergibt sich genau das, was wir hier ausgerechnet haben, 0, 1, 0, 0, 1, 0 und sonst 1, 4 Stück, schreiben wir es euch aus, so, und das Gleiche ist auch, nein, Moment, das ist nicht das Gleiche, Vorsicht. Jetzt müssen wir natürlich genau das ausrechnen, was hier steht. Wir haben ja x4 gleich x5 gleich phi 3 von x3. Also wir müssen den Wert, den wir hier ausgerechnet haben, den Fixpunkt, noch mit phi 3 transformieren. Nun habe ich phi 3 nicht mehr im Kopf. Phi 3, ich schreibe es vielleicht hier nochmal dahin, phi 3 von b1 bis B7 ist gleich 0, 1, B3, 1, B5, 0, B7. Naja, hier steht eine 0, das ist ganz schön. Die kriegen wir also auf jeden Fall, diese Verfügbarkeit hier, unabhängig von dem Argument. Das ist also etwas, was hier nicht der Fall ist. Also wir müssen diesen Wert hier hineinstecken, um das nächste. Die Gleichung heißt genau x4 gleich phi 3 von x3. Ja, phi 3 ist also genau der hier ausgerechnete Wert, der steht hier gerade. Und da muss ich diese Abbildung drauf anwenden. Das heißt, das sind die Argumente und das ist das, was rauskommt. Das ist also, was rauskommt, ist 0, 1 und hier steht b3, da muss ich den Wert hier nehmen. Dann haben wir 1, dann haben wir B5, da muss ich die 1 nehmen, dann kommt hier eine 0 und da muss ich die 1 nehmen. Das ist immer so ein Bitspiel und diese Funktionen, die wir ausgerechnet hatten, die beschreiben genau, wie diese Bits sich verändern, wegen der durchgeführten Anweisung. So, A5 ist genau der gleich, AE5, die Available Expressions für den Block 5. Das sind genau die gleichen, denn das ist die gleiche Information. Und x6, das ist phi 4 join phi 5. Phi 4 join phi 5, das will ich Ihnen vielleicht kurz nochmal angeben. Also phi 4 macht Folgendes: Wenn ich hier ein Argumentvektor habe, dann wird die zweite Komponente auf 0 gesetzt. B1, 0, B2 und so weiter. Also nur die zweite, ich kürze das mal ein bisschen ab. Und Phi 5 nimmt einen solchen Vektor und setzt ihn auf einen anderen. Da ist die dritte Komponente auf 0. B1, B2, 0 und dann Bs, da kommen nur noch Bs. Also Phi 4 macht das den zweiten Ausdruck verfügbar, phi 5 den dritten. Was ist jetzt aber phi 4 join phi 5? Damit ist gemeint, phi 4 join phi 5 als Abbildung, wenn ich hier jetzt einen Vektor reinstecke, dann rechne ich erst den aus, dann rechne ich den aus und über das Ergebnis bilde ich den Join. Ja? Ich kann aber auch diesen Join schon auf der Ebene der Abbildung hier ausrechnen. Denn der Join von phi 4, 5, phi 5, da kann ich jetzt bitweise den Join bilden. Und dann sehen Sie schon, was passiert. Wenn Sie hier bitweise den Join bilden, was kommt da raus? Was ist 0 Join B2? B2. Denn wenn B2 0 ist, nur dann kriegen wir hier die 0. Aber dann ist das natürlich B2. Wenn B2 die 1 ist, dann liefert 0 Join 1 1, also auch die B2, sodass 0 Join B2 natürlich B2 ist und genauso 0 Join B3, sodass der Join dieser beiden Abbildungen die Identität ist. In dem einen wird zwar der zweite Ausdruck verfügbar, aber phi 5 macht das wieder kaputt und im anderen Ausdruck wird, in der anderen Transformation wird dieser verfügbar, aber das wird durch diesen Pfad sozusagen kaputt gemacht. Das sind ja zwei Pfade. Auf dem einen Pfad ist der eine verfügbar, der andere aber nicht. Auf dem anderen Pfad ist der andere verfügbar, aber der eine nicht. Wenn man das ist keiner verfügbar. Und das bedeutet, dass man hier einfach die Identität bekommt, sodass diese Transformation, die ich hier durchzuführen habe, nichts verändert. Wir haben also auch bei Phi 6, bei AE 6, dann, also daraus folgt sozusagen, dass AE 6 dasselbe ist wie AE 4 und ja, eben der Vektor. So, das bedeutet jetzt anschaulich, also als Folgerung können wir notieren, die Ausdrücke, ich glaube, das war x plus y, ja, ich habe die Liste hier nicht mehr direkt vor Augen, schreibe mal hier ab, x plus y, das war, glaube ich, der erste Ausdruck, und der dritte, das war t mal t, sind verfügbar in den Blöcken 3, 4, das sind jetzt hier, ich gehe hier die Tabelle durch, hier haben wir eine 0, also bei 3, bei 4, bei 5 und bei 6, in den Blöcken 3, 4, 5 und 6. Beide Ausdrücke, also dieser und dieser. Dann haben wir noch etwas, wir haben hier die 0, das gilt für 4, 5 und 6. Und das ist dieser boolsche Ausdruck, z größer 0, das ist die eine Auskunft. Also die andere wäre, z größer 0 ist verfügbar, wenn wir auch daraus keinen Nutzen ziehen können, verfügbar in Blöcken 4, 5 und 6. So, und jetzt schauen wir uns das Ergebnis nochmal in diesem Bild hier an. Warum ist das so? Stimmt das auch mit unserer Anschauung überein? Also zunächst mal die Verfügbarkeit von x plus y. X plus y wird gesagt, ist verfügbar in 3, 4, 5 und 6. Also hier, hier, hier und hier. Nun hier tritt es auf, sodass wir dann aufgrund natürlich dieser Analyseinformation diese Summe nicht mehr erneut berechnen müssen. Woran liegt das aber? Checken wir das mal kurz ab. Es könnte ja sein, dass dieser Ausdruck einen neuen Wert hat. Aber wir sehen schon, x und y treten hier nirgendwo mehr auf, sodass in der Tat dieser Ausdruck völlig unabhängig von dem, was hier passiert, selbst wenn ich hier wieder zurückkomme, immer noch diesen Wert hat, weil x und y nirgendwo auf einer linken Seite auftreten. Na, das ist also okay. X plus y hat zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal hier hinkommt, diesen hier berechneten Wert, aber jedes Mal, wenn ich in dieser Schleife hier ankomme, dann hat sich dieser Wert nicht verändert, weil die Variablen x und y hier nicht neu, nirgendwo neu gesetzt werden. Gut. Was ist mit t mal t? Also hier kann man dann die Optimierung durchführen. Ne? Sie sehen das hier auch. Gut, da gehe ich gleich drauf ein. Also das ist hier verfügbar. Die andere Auskunft war t mal t. Das ist der dritte Ausdruck. T, ja, es gilt das gleiche Argument. T wird nirgendwo erneut gesetzt, sodass t nicht nur beim erstmaligen Anlaufen eines dieser Blöcke den konstanten Wert hat, sondern auch, wenn ich hier irgendwie durchlaufe. Und hier haben wir einen Kandidaten für die Optimierung dann. Sie sehen das hier auch schon, hier steht eine temporäre Variable. Das Produkt muss nicht erneut berechnet werden, weil sich der Wert dieses Ausdrucks nicht ändert, unabhängig von dem Durchlaufen. So, was ist aber jetzt mit dem zweiten Ausdruck? Was ist mit x mal z? X mal z wäre ja auch ein Kandidat. Nun, hier tritt er ja auf. X mal z. Warum geht das kaputt? Nicht? Nun, hier sieht man es sehr leicht. An dieser Stelle, hier wird natürlich z neu gesetzt. Ne? Das gilt natürlich auch schon für die Eingangsinformation in diesen Block. Warum? Dieser Block kommt nämlich nicht nur von da oben. Er wird nicht nur von hier erreicht. Wenn natürlich dieser Block von hier erreicht wird, dann habe ich x mal z als Kandidaten. Also würde an der zweiten Stelle eine 0 stehen. Dieser Block ist aber auch von hier erreichbar. Und dann muss man sehen, was hier gilt. Und da schlägt natürlich dann diese Veränderung von z durch. Der wesentliche Punkt ist aber dieser Block. Nehmen wir mal an, dieser Block würde fehlen. Dann wäre der Ausdruck x mal z immer noch verfügbar, obwohl er hier neu gesetzt wird. Warum? Also machen wir mal das Spielchen. Wir entfernen diesen Block und lassen diesen Block drin. Dann würde die Schleife immer so laufen. Die Verfügbarkeit von x mal z für diesen und die anderen Blöcke würde aber nicht verändert. Wir haben also hier beim erstmaligen Anlaufen genau diesen hier berechneten Zwischenwert, x mal z auf t. Den könnten wir also hier nehmen. Wir an, hier würde irgendeine Anweisung noch stehen, x mal z. Da könnten wir diese Variable nehmen. Jetzt wird z verändert. Oh, Vorsicht. Aber hier wird z erneut berechnet. Also nehme ich die gleiche Variable, die ich hier vorne auch verwendet habe für den Zwischenwert. Und wenn ich dann wieder hier reinkomme, dann kann ich natürlich für dieses Produkt, was hier vielleicht steht, diese Variable verändern. Also die Tatsache, dass hier z verändert wird, wäre noch nicht dramatisch, wenn man hier weiterlaufen würde. Dann würde hier der Ausdruck erneut berechnet. Man bekommt einen neuen Wert, aber auf der gleichen temporären Variablen, sodass ich hier ein solches Produkt, wenn es denn hier stünde, meinetwegen nehmen wir an, das erste wäre x mal z, dann könnte ich in der Tat für x mal z diesen Wert einsetzen. Der wesentliche Punkt ist, dass ich auch hier langlaufen kann. Also ich kann einen Pfad, meinen Berechnungspfad haben, der so läuft. Und dann habe ich die Situation, nur hier wird x mal z berechnet, ich laufe hier durch, z wird verändert, also ist der Ausdruck kaputt. Und wenn ich hier dann auf diesem Pfad wieder rankomme, dann ist der Ausdruck nicht mehr neu berechnet. Also kann ich ihn nicht einsetzen. Ja, das ist also schon ein etwas subtileres Argument, was aber durch die Analyse völlig korrekt bestätigt wird. Das liegt einfach an dem Join, der hier gebildet wird und die Verfügbarkeit von diesem x mal z kaputt macht. Da kommt hier sozusagen an der Stelle eine 0 und hier eine 1 und dann geht das nicht. Ja, das muss man also hier sehen. Gut, die entsprechende Transformation ist klar. Ich notiere das gleich nochmal kurz. Ja, und diese Informationen, die können wir natürlich nicht berücksichtigen oder nicht ausnutzen, weil die Boolschen Ausdrücke nicht mehrfach auftreten. Aber es sind natürlich gültige Informationen. Checken wir das kurz nochmal. Wir haben z größer t, aber nicht den anderen Boolschen Ausdruck. Der ist verfügbar in 4, 5, 6. Warum ist das so? Z, hier wird er berechnet. Hier wird z größer t berechnet. Und dann steht er zur Verfügung in, was steht dort? 4, 5, 6, aber nicht in 3. Nicht in 3. Warum? Nun, wenn ich ihn hier berechne, dann kann ich ihn hier, hier und hier verwenden. Nehmen wir an, hier würde wieder so eine Verzweigung mit dem gleichen Ausdruck stehen, dann könnte ich die sparen, denn hier wird weder z noch t neu gesetzt in diesen drei Blöcken. Also hier könnte ich das verwenden. Aber nicht hier, denn wenn ich hier einsteige, wird z neu gesetzt. Ja, wenn ich also wieder hier an diese Stelle komme zum Beispiel, dann, obwohl das ohnehin kein Kandidat wäre, aber hier wird dann z verändert, sodass bei 3 dieser Ausdruck nicht verfügbar ist. Das liegt genau an dieser Transformation z erhält z plus 1. Aber hier gilt das, hier wird dann erneut berechnet. Und nehmen wir mal an, hier hätte ich eine Verzweigung, dann könnte ich jeweils diese temporäre Variable verwenden und diese hätte verschiedene Werte. Das macht aber nichts. Jedes Mal, wenn ich erneut einsteige in diese Schleife, bekommt z einen neuen Wert, dieser Ausdruck einen neuen Wert, der wird auf der temporären Variablen zwischengespeichert und hier könnte ich dann diesen Wert der temporären Variablen abgreifen, obwohl er natürlich in Abhängigkeit der Schleifendurchläufe unabhängige Werte hätte. Ja, das ist also die Situation in der Programmanalyse. Gut, Sie sehen also, dass dieses abstrakte Verfahren in der Tat die Analyse berechnet. So, jetzt wollen wir noch eins vielleicht diskutieren vor der Pause, nämlich was wäre, wenn wir nicht den Basisblockgraphen genommen hätten, sondern den Single Instruction Graphen? Was wäre das? Gut, Herr Stolz hatte mir zum Beispiel gesagt, warum nehmen Sie nicht den Single Instruction Graphen? Das ist doch viel einfacher. Also didaktisch ist das natürlich schon irgendwo einfacher. Man hat nicht dieses Aufteilen in die Blöcke. Was wäre denn der Unterschied? Versuchen wir das mal. Ja, wir machen also nicht mehr die Aufteilung in Blöcke. Ja, die Rahmen fallen weg. Oder anders ausgedrückt, die Rahmen stehen jetzt immer bei den einzelnen Anweisungen. Ne? Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, wären also viel mehr. Gut, das wird aber nicht unbedingt was machen. Das Gleichungssystem hätte jetzt nicht mehr 6 Gleichungen, sondern beim Single-Instruction-Graphen irgendwas so 20. Gut, was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Unterschied? Wenn wir jetzt den Single-Instruction-Graphen nehmen, dann kennen wir natürlich für die einzelnen Anweisungen jeweils die Transformationen und die beschreiben genau diesen Effekt. Das heißt, es ist im Prinzip das Gleiche wie die Aufstellung dieses Gleichungssystems. Wir haben nur hier die globale Transformation berechnet als Komposition dieser einzelnen Transformationen, während beim Single-Instruction-Graphen nur diese einzelnen Transformationen. Aber wie sieht der Gleichungsteil des Gleichungssystems aus, der, sagen wir mal, diesem Block 2 entspricht dann? Nehmen wir mal an, wir hätten also hier jetzt, ne, das wäre sozusagen der Knoten 2, das ist der Knoten 3, das ist der Knoten 4 und das ist der Knoten 5. Wie sieht das im Gleichungssystem aus? Dann haben Sie im Gleichungssystem die Situation x3 gleich phi 2 von x2, x4 gleich phi 3 von x3, x5 gleich phi 4 von x4. Das heißt, der Anteil, der einem Basisblock im Single-Instruction-Graphen entspricht, ist ein Durchrechnen eines Wertes. Das heißt, genau das Gleiche, was man jetzt in der lokalen Analyse, die wir noch gar nicht angesprochen hatten, was in der lokalen Analyse müssen wir jetzt diese Werte, die wir ausgerechnet haben, natürlich schrittweise für die einzelnen Anweisungen durchrechnen. Wir haben ja bislang, insofern hätte ich das erst noch sagen müssen, ja, wir haben erst nur die globale Information, die an den Blöcken anliegt, berechnet. Und jetzt wird man die Anweisungen bei den, die Informationen für die Anweisungen ausrechnen, indem man die einzelnen Transformationen durchführt. Das kann man aber auch schon im Gleichungssystem tun. Und das bedeutet für diese Berechnung dann natürlich, dass der Fixpunkt sich etwas länger, also dass die Fixpunktrechnung etwas länger dauert, denn man beginnt dann sozusagen mit einem Wert hier und der wird dann schrittweise in die verschiedenen Gleichungen durchgerechnet, was man hier quasi auf einen Schlag macht. Wir haben sozusagen in der Berechnung dieser Transformationen diese Basisblock-Berechnung schon vorgenommen. Gut, ich weiß nicht, wie weit Sie das im Einzelnen sehen, aber es ist so, dass der Unterschied eigentlich nicht so erheblich ist. Und man müsste mal etwas tiefer darüber nachdenken, welche dieser beiden Techniken, ob also Single-Instruction-Technik oder Basisblock-Technik, aus Sicht der Praxis günstiger ist. Da gibt es durchaus einen Streit. Es gibt Leute wie Bernhard Steffen, die sagen, diese Basisblock-Technik, das sind Living Dinosaurs, also lebende Dinosaurier. Die hat man gebraucht, als der Speicher von Rechnern nicht in der Lage war, große Gleichungssysteme, nicht, da hat man natürlich nicht 20, sondern vielleicht 2000 oder noch mehr, je nach Größe der Programme, dann liefert natürlich die Einteilung in Straight-Line-Code schon eine Menge, denn in richtigen Programmen hat man schon lange Straight-Line-Geschichten und die Schleifenstruktur ist relativ elementar, sodass das Gleichungssystem klein ist und man braucht im Grunde für diese Berechnung in den Basisblöcken keine Fixpunkttechnik. Das ist einfach nur das Durchschieben eines Wertes. Das ist eine explizite Berechnung. Man beginnt mit dem Anfangswert, dann macht man die Transformation, dann wendet man die an. Und hier haben wir das sozusagen nur vorab gemacht. Wir haben hier schon vorab die Komposition dieser Transformation berechnet, indem wir uns geguckt haben, was passiert auf den Bits und konnten den Gesamteffekt als eine Bitveränderung beschreiben. Das ist vielleicht ein Vorteil in dieser Analyse. Ob das immer gilt, ist eine Frage. Das hängt mit der Frage zusammen, ob man diese Transformationen quasi durch einen Ausdruck, durch eine Funktion darstellen kann. Das ging hier, weil hier nur Bits verändert werden und wenn ich jetzt 4 Funktionen habe und komponiere die, dann konnte man diese Bitveränderung wirklich durchrechnen und das Ergebnis, das konnten Sie an dieser Stelle hier sehr schön sehen. Nicht, hier sind immerhin eine ganze Reihe von Funktionen beteiligt, aber den Effekt kann man durch einen solchen Vektor ausdrücken. Wenn man das dann bei der Single-Instruction-Geschichte macht, dann wird das immer in Einzelschritte zerlegt und in jeder Iteration nehmen auch Berechnungsschritte teil, die eigentlich für die Iteration selbst unerheblich sind, also Straight-Line-Code entsprechend. Das sind also so die Verhältnisse, die hier dann eine Rolle spielen. Ja, vielleicht sollte ich an dieser Stelle diese Diskussion beenden. Wir machen erstmal eine kleine Pause. Bitte schön. Bitte? Die Lüftung, ja, das kommt mir auch entgegen. Hier? Ganz rechts. Ah, Lüftungsanlage. Ja. Ein frischer. Ja, Wischen brauche ich nicht, aber wir machen trotzdem mal ganz kurz Stretching. Ja. Gut, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, dann können Sie das gerne stellen. Also mir kommt es darauf an, dass Sie den Zusammenhang erkennen zwischen der abstrakten Modellierung und dem konkreten Berechnen der Eigenschaft. Das heißt, das, was hier aus dieser abstrakten Maschine herauskommt, Aufstellen des Gleichungssystems mit den Transformationen, Fixpunktberechnung, dass das in der Tat mit unserer Anschauung übereinstimmt, die wir dort verwenden. Nicht auch der Join, also man prüft die Bedingungen und ich denke, diese Überlegung über die Nullen und Einsen, Null, Join 1, verfügbar und nicht verfügbar, das erklärt eigentlich schon recht gut diese verbandstheoretische Möglichkeit, die Tatsache zu modellieren, dass eine Eigenschaft von mehreren Pfaden abhängt. Das ist der wesentliche Unterschied zum Straight-Line-Code. Da haben wir nur einen Pfad, können explizit durchrechnen. Hier müssen wir Eigenschaften ausrechnen, die durch mehrere Pfade bedingt sind. Also muss man sich überlegen, wie die Eigenschaft in einem Punkt bestimmt wird durch Eigenschaften, die auf verschiedenen Pfaden kommen. Und das kann man verbandstheoretisch tun. Nicht? Die Eigenschaft lautet eben, ein Ausdruck muss verfügbar sein auf allen Pfaden, also kann ich das genau mit dem Join modellieren. Und wir werden genau sehen, weil als nächstes behandeln wir die Konstantenfaltung, wie man die Tatsache, dass eine Variable einen konstanten Wert hat, auf ganz ähnliche Weise modelliert. Eine Variable hat eben einen konstanten Wert, wenn unabhängig von dem Zugang zu dieser Stelle die Variable immer denselben Wert hat. Dann kann ich dort den Ausdruck durch diesen Wert oder die Variable durch den konstanten Wert ersetzen. Aber es muss sichergestellt sein, dass auf allen Pfaden dahin die Variable den gleichen Wert hat. Nicht bei Straight-Line-Code kann ich das einfach durchrechnen, aber hier muss ich natürlich gucken. Und dann wird man auch wieder mit einem Join sehen. Nur was muss man dann? Wenn meinetwegen auf dem einen Pfad die Variable einen konstanten Wert hat, aber 6, und auf dem anderen Pfad hat die Variable den konstanten Wert 5, da muss das kaputt gehen. Wir müssen also einen Verband haben, der aus 6 Join 5 einen Top macht, also einen Wert, der keine Konstante darstellt. Ja, insofern muss man sich dann schon überlegen, wie macht man die Verbandsmodellierung bei der Konstantenanalyse, damit das wieder mit diesem Mechanismus, mit dieser Fixpunktmaschine auszurechnen ist. So, hier war aber eine Frage.
Sie haben gesagt, dass man die einzelnen Berechnungspfade aufgrund der Komplexität nicht betrachten kann und sozusagen deswegen auf die Programmpfade eingeht, um eine beherrschbare Menge zu haben.
Ja?
Jetzt sind ja die vorgestellten Programme, die wir hier gesehen haben und vielleicht auch so im Hinterkopf die Sachen, die man in der Praxis sieht, auf einzelne Prozeduren oder Methoden bezogen, meiner Ansicht nach jetzt, also wahrscheinlich der Laienansicht nach, nicht so komplex. Wäre es nicht möglich, auf Praxisproblemen mit Programmpfaden, also Berechnungspfaden zu arbeiten?
Mit Programmpfaden zu arbeiten, mit Berechnungspfaden zu arbeiten. In der Tat ist es so, die Pfade, die man betrachtet, sind in der Regel Berechnungspfade. Das heißt, das steckt im Ansatz schon drin. Die Pfade, die wir hier auch betrachten, bei den Schleifen, also man nimmt diesen, es kann durchaus sein, dass die Menge der Programmpfade einfach mit der Menge der Berechnungspfade übereinstimmt, sodass dieser Unterschied dann wegfällt in einfachen Programmen. Aber Ich weiß, das würde ich nur mit Vorsicht genießen. Es hängt schon von dem Prädikatsverhalten ab. Und das ist durchaus kein Sonderphänomen. Ich denke schon, dass in konkreten Programmen, wo also Pfade vom Ergebnis einer Berechnung abhängen, dass man das nicht so ohne weiteres übersieht. Also das muss nicht so kompliziert sein, aber also nicht entscheidbar oder sowas, kann durchaus sich elementarer verhalten. Und Ihre Frage lautet dahin, kann man dann nicht anstelle der Programmpfade die kleinere Menge der Berechnungspfade nehmen? Kann man da vielleicht ein paar Bedingungen aussondern, die die Information klein macht? Nicht? Was wir hier haben, wir nehmen eine große Menge von Pfaden, dadurch wird die Bedingungsmenge größer. Konkret ausgedrückt, wir haben mehr Joints oder größere Joints und dadurch kippen mehrere Nullen um. Aber es kippt vielleicht eine Null in eine Eins um, die dennoch rein, also in der Semantik des Programms eine Null bleiben müsste. Das sieht man vielleicht. Die Technik liefert das nicht, weil man unnütze Programmpfaden betrachtet. Unnütz in dem Sinne, dass es Pfade sind, die in Wirklichkeit bei einer Berechnung nie auftreten. Aber das dürfte kaum in einen Analyseansatz umzusetzen sein. Aber es wäre durchaus interessant, mal zu überlegen. Man müsste darüber nachdenken, ob man Techniken entwickeln kann, die Analysen dadurch verbessern, dass man die Menge der Programmpfade verkleinert. Ja, das wäre durchaus eine sinnvolle Überlegung. Man optimiert Programmanalyse dadurch, dass man die Menge der Berechnungspfade versucht zu verkleinern. Also Berechnungspfade, von denen man genau weiß, dass sie gar nicht bei einer Berechnung auftreten, die schmeißt man raus. Wenn man solche, man muss ja nicht genau die Menge der Berechnungspfade nehmen, aber wenn man die Menge der Programmpfade verkleinern könnte, dann steckt da durchaus ein Optimierungspotenzial drin. Das ist richtig. Aber da weiß ich nicht, ob sowas in der Literatur, kann sein, dass man das betrachtet hat. Wäre durchaus interessant, mal zu überlegen, ob man diese Menge sichtbar verkleinern kann. Da ist die zweite Frage, kann man das effektiv umsetzen in eine praktikable Möglichkeit? Diese Fixpunkttechnik, das ist eine Standardtechnik, die läuft. Da gibt es also, nicht Herr Mohnen hat das bei uns mal implementiert. Wir haben da Software am Lehrstuhl, wie man solche Verbandsberechnungen dann durchführt. Ja, okay, das war dann wohl die Pause. Dann machen wir weiter. Ja, mir fehlt sozusagen das erfrischende Wischen. Ich könnte ja die blanken Tafeln wischen, da hätte ich den gleichen Effekt, aber verzichten wir mal drauf. Okay, so, ich will noch ein paar Dinge notieren, die ich jetzt so en passant erwähnt habe, damit Sie das vielleicht etwas besser nacharbeiten können. Vielleicht noch diese Überlegung mit X mal Z im Anschluss an die Kommentare zum Analyseergebnis. Also X mal Z steht bereits für Block 3 nicht verfügbar. Bereits für Block 3 nicht verfügbar, weil B3 von B2 und B6, das war dieser kritische Block, in dem den B2, da wird sozusagen der Ausdruck erneut berechnet, das ist, würde sozusagen die Verfügbarkeit erhalten, obwohl Z neu gesetzt wird. Man hätte dann eine erneute Berechnung bei B2, aber bei B6 wird es eben nicht erneut berechnet. Und dann ist der Effekt, der Z kaputt macht, natürlich kommt zum Tragen. Weil B3 und von B6 erreichbar. Vielleicht noch als Zusatz ohne B5. Ohne B5 wäre X mal Z für für B3 verfügbar. Gut, so, das war also das Ergebnis der globalen Analyse. Jetzt käme als zweiter Punkt noch die lokale Analyse. Da mache ich noch ein paar kurze Bemerkungen. Lokale Analyse für Basisblöcke. Wir haben dieses Thema behandelt, allerdings mit einer anderen Voraussetzung. Bei der Analyse der Basisblöcke haben wir als Startinformation was genommen? Nun, zu Beginn der Berechnung eines Basisblocks wissen wir nichts über Ausdrücke. Da gibt es noch keinen berechneten Ausdruck. Ja, wenn man Basisblock beginnt, da steht kein Ausdruck zur Verfügung. Also erfolgte seinerzeit die lokale Analyse mit dem Startvektor 1, 1, 1, 1. Kann nichts verfügbar. Jetzt aber ist natürlich der Basisblock eingebettet in das Programm und wir haben ja ausgerechnet die Ausdrücke, die für einen Block verfügbar sind. Das ist also genau das Ergebnis unserer Berechnung. Das ist jetzt die Startinformation für die Straight-Line-Code-Analyse, die dann in den einzelnen Anweisungen greift. Nochmal, wenn wir jetzt, sagen wir mal, für diesen Block hier die Analyse durchführen, dann nehmen wir die Eingangsinformation und die schieben wir dann sozusagen durch die Anweisungen durch oder durch die Effekte, die die Anweisungen liefern. Schreiben wir das kurz auf. Also wir haben einen Unterschied zur Available Expression Analyse von Straight-Line-Code-Programmen. Und zwar müssen wir die Startinformation ändern. Wir haben jetzt eine neue Startinformation. Nicht mehr den 1-Vektor, also nicht mehr den 1-Vektor, also kein Ausdruck verfügbar, sondern die durch globale Analyse, durch globale Analyse gewonnene Information, gewonnene Information AEI, Available Expression für Block I. Für Block I, wobei hier I in dem Beispiel von 1 bis 6 läuft. Ja, worauf es mir dann nochmal ankommt, ich habe es eben ausgeführt, dass Sie den Zusammenhang sehen zwischen der Berechnung der Informationen im Straight-Line-Code und der entsprechenden Berechnung im Gleichungssystem. Das ist dasselbe. Ja, wir haben damals nur für jede Information eine Transformation berechnet. Wir hatten dann die Eingangsinformation und dann haben wir diese Transformation schrittweise verändert. Erst T1 drauf angewandt, dann T2, dann D3 und so weiter. Das ist aber dasselbe, als wenn ich diesen Straight-Line-Code als Gleichungssystem hinschreibe, der Form X2 gleich F1 von X1, X3 gleich F2 von X2. Das ist genau das Gleiche. Wir haben es damals nur nicht als Gleichungssystem aufgeschrieben, aber die Berechnung ist genau die gleiche. Das sollten Sie also sehen, dass man wirklich die Straight-Line-Code-Analyseberechnung begreifen kann als einen Trivialfall, als der Lösung eines Gleichungssystems. Dort tritt keine Iteration auf. Insofern schieben sich die Werte einfach durch. Und man kann es sehr wohl in ein solches Gleichungssystem hineinpacken. Gut. Ja, dann käme noch die Optimierung. Das ist genau das Gleiche, was wir damals schon durchgeführt haben, also Common Sub-Expression Elimination. Das funktioniert deshalb, weil die Informationen, die wir gewonnen haben, natürlich sehr scharfe Aussagen darstellen. Also etwas ist verfügbar auf allen Pfaden. Deshalb kann ich die temporären Variablen wieder nehmen. Also diese Transformation, ich hatte sie damals formal eingeführt. Transformation, Common Sub-Expression auf der Menge der Straight-Line-Code-Programme. Das können wir hier einfach übertragen. Die Idee war ja zwischenspeichern auf temporären Variablen. Ja, ich hatte so eine Standardtransformation angegeben, die war noch ziemlich dumm. Herr Stolz hat das dann etwas cleverer gemacht. Die Transformation, die ich angegeben hatte, war deshalb dumm, weil ich jeden Ausdruck auf eine temporäre Variable zwischenspeichere, ohne zu wissen, ob ich diese temporäre Variable brauche. Man kann dann mit einer etwas raffinierteren Kombination einer Rückwärtsanalyse natürlich nur dann quasi einen Ausdruck zwischenspeichern, wenn er später mal erneut benutzt wird. Dazu muss man aber von hinten dann gucken und das kann man tun. Eine Alternative wäre, man macht diesen Luxus, macht überall standardmäßig temporäre Variablen, dann hat man viele Kopieanweisungen und schmeißt die dann mit der Copy-Rule-Elimination wieder raus. Ob das genau funktioniert, müsste man sich mal anschauen, das weiß ich nicht. Beim Straight-Line-Code ist das so, ob das hier auch so gilt. Das ist also dann, wäre eine Untersuchung dieser Optimierung, ob man also wie man es am besten gestaltet, dass man nur an den Stellen Ausdrücke ersetzt, wo sie später wieder benötigt werden. Aber später, nicht, das ist ein Begriff, der bei iterativen Programmen nicht so ganz eindeutig ist. Nicht, hier sind Schleifenbewegungen. In diesem Fall ist das klar, man hat hier nur diese beiden Verfügbarkeiten, hier oben, deshalb speichert man hier zwischen. Und also hier, das ist die temporäre Variable für diese Summe, hier für das Produkt, weil wir nur, also mit Summe und Produkt können wir diese beiden Situationen unterscheiden, x plus y und t mal t. Bei dem war ja nichts, wir haben also nur 1 und 3, die erste und dritte Stelle, und dann tritt sie hier auf. Hier haben wir die temporäre Variable und hier. Nicht das t, das x mal z, da kann man hier nichts machen, wegen dieser Geschichte. Also hier ist das sehr einfach. Aber die Standardtransformation, die ich angegeben hatte, die war, glaube ich, so, dass bei jedem Ausdruck, oder? War das nicht jeder Ausdruck, wo ich eine temporäre Variable erzeugt habe? Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das jeder Ausdruck war oder... Auf jeden Fall war die aufwendiger und man kann das dann geschickter gestalten, aber darauf will ich mal hier nicht im Einzelnen weiter eingehen. Okay, das soll mal zu diesem Thema genügen. Es ist Zeit für die Konstantenfaltung. Also, ja, eigentlich hatte ich erst noch die... Wir machen jetzt also einen Sprung. Bei dem Straight-Line-Code kam zunächst mal diese Rückwärtsanalyse, aber da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Deshalb ziehe ich zunächst die Konstantenfaltung vor. Das ist noch mal eine Vorwärtsanalyse. Und da treten aber auch schon einige neue Probleme auf. Das wäre also in unserer Reihenfolge der Abschnitt 4.6. Die Analyse, die wir dazu durchführen, haben wir auch damals kennengelernt. Das ist die Reaching Definition Analyse. Also man interessiert sich für die Werte von Variablen. Das Interesse gilt konstanten Werten, denn wenn eine Variable bei allen Berechnungen den gleichen Wert hat, dann brauche ich die Variable nicht nachschlagen, kann doch den Wert direkt eintragen oder in Ausdrücken auch diese konstanten Werte einsetzen, und wenn der gesamte Ausdruck nur von solchen konstanten Werten abhängt, kann ich ihn auch ausrechnen. Das hatten wir gesehen, und wie gestaltet sich dieses Problem nun im iterativen Fall? Konstantenfaltung. Also man unterscheidet formal noch zwischen Propagation und Faltung, das ist aber hier das gleiche Geschäft. Propagation ist, wenn nur die Variablenwerte weitergegeben werden, und Faltung, wenn wirklich Ausdrücke ausgerechnet werden. So, das Ziel ist klar. Ersetze konstante Variablen und konstante Ausdrücke. Konstante Ausdrücke auf rechten Seiten von Wertzuweisungen. Auf rechten Seiten von Wertzuweisungen. Und jetzt haben wir natürlich noch andere Ausdrücke, nämlich in Verzweigungen. Da könnte auch ein konstanter Wert stehen. Wenn man darüber nachdenkt, sieht man natürlich direkt noch mehr. Was heißt ein konstanter Wert in Verzweigungen? Das kann nur true oder false sein. Und damit fällt ein Pfad flach. No? Man muss also sehen, wenn wir, was weiß ich, x größer 7, wenn x einen konstanten Wert hat, dann kann ich den Wert ausrechnen, dann steht da true oder false. Und da habe ich weiteres Optimierungspotenzial, was jetzt hier nicht behandelt wird, aber damit Sie das sehen. Ja, wenn ich eine Wertzuweisung habe, gut, dann kann man nur den Wert weiterschieben, ausrechnen, aber wenn ich eine Verzweigung habe und die Verzweigung hat einen konstanten, die Bedingung, eine bedingte Verzweigung, die Bedingung hat einen konstanten Wert, dann heißt das true oder false und damit fällt eine Verzweigung flach. Das wird selten der Fall sein in echten Programmen. Ja, ich wollte nur mal den Punkt hier erwähnt haben. Naja, was heißt echte Programme? Nicht? Programme entstehen natürlich aufgrund von Transformationen, das hatten wir schon gesehen, und dann passieren alle möglichen Phänomene, vielleicht auch solche. Gut, also auf rechten Seiten von Wertzuweisungen und in Bedingungen. Und in Bedingungen durch ihre Werte. Durch ihre Werte. Ja, das ist das, was man also auch als Propagation und Faltung ausdrücken. Das ist dann Faltung bezeichnet. Gut, wir geben für unsere Überlegungen voraus folgende Definition. Was heißt, dass eine Variable einen konstanten Wert in einem Programmpunkt i hat? Also wir nehmen uns mal ein solches iteratives Programm, Pi, und wir wollen hier eine Interpretation zugrunde legen, wie wir das ja bei der Konstantenanalyse seinerzeit auch getan haben. Ich habe allerdings dann am Ende dieses Kapitels argumentiert, man bräuchte eigentlich diese Konstanteninterpretation nicht. Also die Optimierung hängt von der Interpretation eigentlich nicht ab. Würde ich die Interpretation ändern, dann würde ich den gleichen Effekt haben. Ja, dann steht da vielleicht nicht x plus 7, sondern 3 plus 7, sondern da steht 3 mal 7. Also, aber die Tatsache, dass ein konstanter Ausdruck entsteht, ist unabhängig. Nur es ist natürlich einfacher, diesen Ausdruck dann 3 plus 7 zu ersetzen durch das Ergebnis. Und, man sollte nicht an dieser Stelle von einer Optimierung reden, die von der Interpretation abhängt. Dieser Schluss ist etwas zu weit. Es ist noch eine Optimierung, die diesen stark äquivalenten Aspekt hat. Trotzdem geben wir hier also mal eine Interpretation vor, wie damals auch, wenn man dann die Beispiele und so besser berechnen kann. Interpretation ist wieder eine Menge und eine Zuordnung Phi, die den Funktions- und Prädikatssymbolen, die da in dem Programm auftreten, eine Bedeutung über A gibt, gemäß der Stelligkeit. Gut, das ist also gegeben und dann betrachten wir eine Variable aus unserem Programm V, wollen wir sie nennen. Wir betrachten einen Programmpunkt. Die Programmpunkte hatten wir damals mit dem Buchstaben L bezeichnet. Das war die Menge der Label. Das ist dieses i gleich 1 bis ja, q plus 1 in der Standardmarkierung. Q plus 1 war, glaube ich, die Stoppmarke dann ich richtig erinnere, also das sollten die Label von Pi sein. Und ich gebe mal einen Kandidaten für einen konstanten Wert vor. Das wäre also so ein Element aus A in diesem allgemeinen Setting. So, jetzt wollen wir formulieren, was es heißt. Die Variable V hat im Programmpunkt I den Wert A. Ja, das ist nicht weiter problematisch. Also wir sagen, dann hat V bei I, also im Punkt I, den konstanten Wert A, wir haben doch eine Kurzschreibweise, also wir bezeichnen das einfach, indem wir sagen, der konstante Wert von V an der Stelle I ist A. Ja, so schreiben wir das. Und was meinen wir damit? Nun, falls dies auf jedem, ja, richtig gesagt, auf jedem Berechnungspfad, das greift wieder die Frage. Ich möchte an dieser Stelle auch sozusagen aus der Behandlung hier etwas aussteigen und Ihnen mal zeigen, dass diese Eigenschaft wirklich nicht entscheidbar ist. Ja, das passt ganz gut zu der Frage, die Sie eben stellte. Also definieren wir es hier mal korrekt, indem wir Berechnungspfade nehmen. Und dann zeige ich, dass diese Eigenschaft nicht entscheidbar ist. Kann man nämlich bei diesem Beispiel hier sehr schön sehen. Also, dann hat den konstanten Wert A, oder kurz so beschrieben, wenn oder falls dies auf jedem Berechnungspfad zu I, also jedem Pfad vom Beginn bis zu diesem Punkt, jedem Berechnungspfad, das ist immer ein Pfad vom Anfang, zu I gilt. Gut, jetzt könnte ich natürlich sagen, schön, wir wissen, die Eigenschaft ist nicht entscheidbar, also nimmt man eine größere Menge, die Menge der Programmpfade und hat das gleiche Pattern wie eben auch. Nur an der Stelle will ich das mal ausführen. Eigentlich hätte ich das zu Beginn dieses Kapitels machen müssen, dass diese Eigenschaften nicht entscheidbar sind. Ich hatte das auch bei der damaligen Vorlesung gemacht, aber gut, jetzt schieben wir das hier mal ein. Ja, vielleicht zunächst noch die Bemerkung, was heißt das, dass die Variable auf jedem Berechnungspfad, was kann da passieren? Das notiere ich hier auch nochmal kurz, bevor ich diese Nichtentscheidbarkeit angebe. Also dieser Punkt I, der kann natürlich auf verschiedenen Berechnungspfaden liegen. Er kann aber auch auf einem Pfad mehrfach auftreten. Ja, das muss man sehen. Also I kann auf verschiedenen Berechnungspfaden, das sind Pfade, die aufgrund verschiedener Eingaben entstehen. Ja? Eine Eingabe des Programms bestimmt eindeutig einen Berechnungspfad und ich kann verschiedene Eingaben haben und dann verschiedene Pfade, die dann aber über diesen Punkt I laufen und dann muss ich eben wissen oder möchte wissen, ob diese Variable unabhängig von den Eingaben diesen konstanten Wert haben. Es kann aber auch passieren, dass dieses I auf einem Berechnungspfad dann in einer Schleife mehrfach benutzt wird und ich muss wissen, dass unabhängig von der Schleifendurchführung der Wert der Variablen sich nicht ändert. Gut, also I kann auf verschiedenen Berechnungspfaden, das sind Pfade bezüglich verschiedener Eingaben, also verschiedene Eingaben, und auch mehrfach auf einem Berechnungspfad erreicht werden. Und in all diesen möglichen Situationen darf sich an dem Wert der Variable nichts ändern, das ist hier gemeint. So, jetzt will ich hier nachtragen, ja, das noch ein bisschen wissen, schaffen wir das vielleicht, also folgender Satz, die Konstanzeigenschaft Eigenschaft, definiert mit Berechnungsfaden natürlich, Eigenschaft von Variablen, eines iterativen Programms, also eines Programms Pi dieser von uns definierten Klasse, ist im Allgemeinen nicht entscheidbar. Das heißt, es gibt eine Interpretation, eine solche Algebra, ein solches Modell, sodass diese Eigenschaft dann nicht entscheidbar wird. Gut, also im Allgemeinen nicht entscheidbar. Das heißt, also im Allgemeinen, darunter versteht man hier, bei entsprechender Wahl der Interpretation. Ich kann ja nur von Berechnungsfaden reden, wenn ich eine Interpretation vorgebe. Also aus dem Pi wird ja erst ein echtes Programm, wenn ich weiß, was die Symbole dort bedeuten, dann kann ich erst von Berechnungen sprechen und ich kann hier natürlich verschiedene Interpretationen wählen und wenn ich sage, dass die Eigenschaft für Pi nicht entscheidbar ist, dann meine ich, es gibt ein Modell, in dem man das so durchführen kann. Ich werde Ihnen auch gleich eins angeben, wo das geht. Also, wir beweisen dieses, ja, jetzt müssen wir doch mal vielleicht eine Wischpause einlegen. Also man nimmt an, das Problem wäre entscheidbar. Wo? Ja. So. Ah, ich glaube, das ist der schlechte. Das ist der schlechte Schwamm. Nee. Ja, nee, das ist. Ah, vielleicht hat die Industrie inzwischen gelernt, wie man sowas macht. Na, Sie sehen hier, ne? Man verliert sofort und hier ist es dann. Ja. So, also, wie zeigt man, dass diese Eigenschaft nicht entscheidbar ist? Das ist ein hübscher kleines Argument. Man baut das Programm in ein größeres Programm ein und führt es damit zurück zunächst mal auf das Divergenzproblem. Also die Frage, ob ein Programm überhaupt anhält. Und das kann man, ja, Sie werden sich fragen, was hat das mit der Konstanz einer Variablen zu tun? Und das ist ein schöner Schluss, der folgendermaßen läuft. Also, zum Beweis dieses Satzes nehmen wir an, dass die Eigenschaft wäre für alle Interpretationen entscheidbar. Also, angenommen, die Konstanzeigenschaft, wie ich sie da definiert habe, die Konstanzeigenschaft wäre für alle Interpretationen, also alle Strukturen, über denen man das Programm betrachten kann, alle Interpretationen entscheidbar. Ich werde zeigen, dass aus dieser Annahme folgt, dass dann das Halteproblem von Programmen entscheidbar ist, wäre und von dem Problem wissen wir, dass das unentscheidbar ist, wie man zum Beispiel, ja, Sie können Turing-Maschinen hier natürlich einbauen auf einfache Weise. Ja, Sie nehmen die iterativen Programme und interpretieren sie über eine Algebra, deren Träger besteht aus Turing-Bändern mit einer bestimmten Kopfstellung. Die Operationen sind, gehe nach links, gehe nach rechts, verschreibe, ja, das kann man alles als Operationen auf diesem Turing-Band ansehen. Das Lesen ist ein Prädikat. Sie können also Turing-Maschinen interpretieren als, oder ja, Sie können iterative Programme mit einer Interpretation so ausstatten, dass genau Turing-Maschinen rauskommen. Turing-Maschinen haben in dieser Quintupelschleife eine bestimmte Normalform. Da kommt immer erst das Prädikat und dann kommen die Operationen in einer bestimmten Reihenfolge. Aber diese Qs, die in den Quintupeln von Turing-Maschinen, das sind genau die Punkte, die Programmpunkte. Und in der Tat sind solche Turing-Programme Normalformen von solchen Programmen. Das ist nur am Rande. Man kann Turing-Maschinen hier durchaus als solche iterativen. Aber darauf werde ich nicht eingehen. Ich nehme eine andere Interpretation. Also angenommen, dies wäre für alle Interpretationen entscheidbar. Ich nehme jetzt mal eine und zeige, dass dort dann ein Widerspruch entsteht. Ich nehme mal als Interpretation, ja jetzt nicht Turing-Programme, wir rechnen mal auf Zahlen. Und zwar will ich nur die Nachfolgerfunktion nehmen. Ich schreibe hier mal plus 1, die Konstante 0. Ja, das ist so das Übliche, man hat 0 und Nachfolger, damit kriegt man alle natürlichen Zahlen. Und dann habe ich den Test auf 0. Ja, ist also der Wert einer Variable 0, das gebe ich mal so an. Gut, wir werden gleich im Programm sehen, wie das läuft. Diese Interpretation hat die Eigenschaft, dass die Menge der Programme darüber dann universell ist. Das heißt, jede berechenbare Funktion können Sie mit dieser Interpretation bekommen. Dahinter steckt dieses Argument, Sie kennen vielleicht die Klasse der While-Programme. While-Programme sind spezielle iterative Programme, die steckt also von der Kontrollstruktur da drin. Und bei While-Programmen braucht man nur diese einfachen Grundoperationen. Ja, also jede berechenbare Funktion, alles was man mit Turing-Maschinen oder sonst wie tun kann, das kann man auch bezüglich dieser speziellen Interpretation tun. Man sagt auch, diese Interpretation ist universell. Also die Klasse der iterativen Programme mit dieser Interpretation ist universell. Also jede berechenbare Funktion ist hier darstellbar. Berechenbar. So, ja, man weiß ferner, dass für diese Programme natürlich dann das Halteproblem nicht lösbar ist, weil es eben so eine universelle Klasse ist. Und schön, das bleibt mal zunächst im Hintergrund und wird später benutzt. So, jetzt nehmen wir mal ein Programm, also sei Pi, ein solches iteratives Programm über dieser Interpretation A. Ich werde ein neues Programm bauen, ich werde es einbauen in ein neues Programm. Dazu betrachte ich die Eingabevariablen dieses Programms, das seien mal x1 bis xn. Und ich nehme als Ausgabevariablen unseres Programms, schreibe es mal drunter, das seien y1 bis ym. Und dann konstruiere ich jetzt ein neues Programm, das nenne ich mal pi-index-const. Also ein neues Programm, in das ich dieses Programm pi einbaue, denn ich will die Konstanzeigenschaft, die Entscheidbarkeit der Konstanzeigenschaft, die wende ich auf das neue Programm an und dann werden Sie sehen, dass diese Konstanzeigenschaft 1:1 mit der Divergenzeigenschaft dieses Programms zusammenhängt. Also, wie geht das? Das neue Programm, das nenne ich mal pi-const, ebenfalls so ein iteratives Programm über dieser speziellen Interpretation. Das definiere ich wie folgt. Ich nehme als Eingabevariablen eine zusätzliche Variable hinzu, die nenne ich mal x0. Sonst nehme ich hier die alten, x1 bis xn. Das ist also hier unser Start des Flussdiagramms. So hatten wir ja damals die Programme, die Flussdiagramme angegeben. Das ging mit so einem dem Eingabevektor los, die Programmvariablen haben wir nicht gesondert notiert. So, jetzt verzweigen wir hier mal bezüglich x0, ja, Test auf 0, ja, hier kommt er vor, also die Frage ist x gleich 0, das ist diese Operation hier, ist x gleich 0. Nun, wenn das nicht stimmt, dann schalte ich in dieses Programm Pi. Also hier steht genau die Anweisungsliste von Pi. oder das Programm Pi, unser Ausgangsprogramm. Aber zu dem Programm, das Programm ist ja formal die Variablenliste und die Anweisungsliste. Also nehmen wir mal hier die Anweisungsliste von Pi. Aber das ist im Wesentlichen also das Programm Pi. Und jetzt geht es um Divergenz oder Nichtdivergenz dieses Programms und um Konstanz der Variablen Y1 dieses Programms. Warum Y1? Nun, wenn ich hier mit 1 rauskomme, dann will ich Y1 auf 0 setzen. Y1 erhält 0. Also ich nehme die erste Ausgabevariable. Eine muss ich ja haben. Und in diesem Falle, wenn ich hier rauskomme, dann setze ich Y auf 1. Y1 setze ich hier auf 1. Ah, das ist der Witz. So, und jetzt kommen wir hier raus und hier ist Ende. Hier steht out Y1 bis Ym. So, und wer aufgepasst hat, sieht natürlich jetzt schon, das ist der Punkt I hier. Dieser Programmpunkt I. Und es geht jetzt um die Konstanzeigenschaft der Variablen Y1 im Programmpunkt I. Offensichtlich gilt doch, dass Y1 den konstanten Wert, und da kommt nur einer in Frage, nämlich 0. Ja, denn ich habe in jedem Falle diesen Pfad, aber möglicherweise keinen Pfad hier, wenn ich nämlich gar nicht hier hinkomme. Also, die Variable I hat genau dann den konstanten Wert 0, wenn dieser Pfad gar nicht durchlaufen wird. Das heißt, genau dann, wenn dieses Diagramm divergiert. Dieses Programm divergiert. Wenn dieses Programm, das Ausgangsprogramm, divergiert, dann heißt das, bei keiner Eingabe komme ich hier raus. Das heißt Divergenz. Divergenz heißt eines Programms bedeutet, ganz gleich wie ich die Eingabe wähle, ich bekomme nicht zum Programmende. Das heißt, wenn dieses Programm divergiert, dann wird dieser Punkt nicht erreicht und die Variable Y hat, was die Berechnungspfade anbetrifft, den konstanten Wert I. Ja, weil ich hier natürlich hineinstecke dann diese Divergenzeigenschaft. Also dann gilt der konstante Wert der Variablen Y1 an der Stelle I ist gleich 0, genau dann, wenn Pi divergiert. Pi divergent. So, jetzt habe ich zwar noch nicht das Halteproblem, aber das kann man sich leicht überlegen. Also die Divergenz eines Programms ist nicht entscheidbar, weil das Halteproblem nicht entscheidbar ist. Wie kann man das zurückführen? Nun, Halteproblem bedeutet das Problem, ich habe ein Programm und habe eine bestimmte Eingabe. Und ich will wissen, ob das Programm bezüglich dieser gegebenen Eingabe anhält oder nicht. Das ist Termination, was Herr Giese zum Beispiel da untersucht mit seinen Techniken. Termination eines Programms. Ich habe ein Programm, ich habe Eingaben und wir wissen, ob der Berechnungspfad, der durch die speziellen Eingaben ausgelöst wird, unendlich ist oder nicht. Das ist die Frage. Ja, ich habe dieses Programm hier, Pi, ich habe meine Eingaben, die sind fest, dann habe ich eine Berechnung, die kann endlich oder unendlich sein. Ich habe hier Schleifenstrukturen. Das möchte ich wissen. Und das ist genau das Halteproblem. Halteproblem von Turing-Maschinen heißt, nur bei Turing-Maschinen nimmt man eine spezielle Eingabe meist, und wir wissen, ob die Turing-Maschine anhält oder nicht. Das Problem kann schwierig sein. Ich habe damals mal in der Anfängervorlesung so eine Busy-Beaver-Maschine laufen lassen, die stoppte dann nach 3 Monaten. Ja, es gibt also durchaus bei Turing-Maschinen sehr komplizierte Schleifenstrukturen. Ja, Busy-Beaver, da hat man fünf Zustände und dann gibt es also, ist ein Wettbewerb, weltweiter Wettbewerb, der über Jahrzehnte schon läuft. Was ist da das Optimum? Ist bis heute, glaube ich, noch nicht gelöst. Aber gut, ich schweife ab. Also, nicht, man will hier das reduzieren auf das Halteproblem und das macht man so, wenn man das Divergenzproblem lösen könnte, dann könnte man auch das Halteproblem lösen, nämlich wie? Nun, man modifiziert dieses Programm, Divergenz heißt ja für alle Eingaben, und dann schickt man einfach vor dieses Programm die Eingaben des Halteproblems. Man setzt einfach die Eingabevariablen in einer zusätzlichen Zeile auf diese Werte. damit modifiziert man das Programm und hat dann sozusagen die Eingabewerte des Halteproblems. Also durch diese Modifikation kann man das Divergenzproblem auf das Halteproblem zurückführen und damit ist dieses Problem dann nicht entscheidbar. Gut, also Sie sehen, wie man mit einem solchen Argument nachweisen kann, dass unter Zuhilfenahme der Berechnungspfade diese Dinge nicht entscheidbar werden. Und Sie sehen auch, womit es zusammenhängt. Es hängt damit zusammen, dass in den meisten Anwendungen man nicht entscheiden kann, ob Berechnungen terminieren können oder nicht. Das ist ein großes Problem, was man in der Berechenbarkeitstheorie eben nachweist, aber in Wirklichkeit ist das auch so. Man kann also diese Tatsache, dass eine Berechnung nicht terminiert, nur in bestimmten Spezialfällen lösen. Und das ist für die Programmanalyse genau die Problematik, die Sie angesprochen haben. Man weiß eben da nicht, ob in der Programmanalyse heißt es, die Variable y1 hat keinen konstanten Wert. Man nimmt einfach an, man würde eine terminierende Berechnung. In vielen Fällen, da haben Sie sicher recht, und ich hatte ja vorgeschlagen, das sollte man untersuchen, wenn man also so Berechnungspfade kennt, dann kann man also sich darauf beschränken, aber im Allgemeinen ist das also ein schwieriges Problem. Ja, so viel vielleicht für heute. Bis dann.